Wow, was für ein Übergang. Hey, lasst uns der Band doch einen riesen Applaus geben, dass uns so mit reingenommen hat. Vielen Dank. Das habe ich jetzt schon gesagt, wir grüßen auch alle, die im Stream dabei sind, in unseren Locations, in Münzingen, in den neuen Räumen, in Balingen, wenn du heute dabei bist. Und ein ganz, ganz besonderer Gruß geht raus ganz in den Norden nach Leer. Leer, also nicht mit H, nicht Leer, sondern Leer mit zwei E geschrieben. Wir haben dort super nette Menschen kennengelernt im Urlaub und ihr seid heute vielleicht dabei in dieser Predigt, deshalb wollen wir euch ganz besonders grüßen. Hey, mega schön euch kennengelernt zu haben und wer weiß, was Gott noch so mit uns gemeinsam vorhat. Sehr cool, dass ihr dabei seid. Schön, dass du da bist in unserer Summer Celebration, also eine von mindestens sechs. Ob sie den Namen verdienen, werden wir mal sehen. Es war Herbst 2007, also schon ein paar Jahre zurück. Wir hatten uns ganz neu einen Wohnwagen gekauft. Meine Frau und ich, wir waren lange Zeit so mit Wohnmobil unterwegs und dann kamen die Kinder und dann haben wir gedacht, Mensch, kompliziert mit Wohnmobil, wir machen das jetzt mit dem Wohnwagen. Und wir haben uns einen kleinen Traum erfüllt. Wir haben diesen Wohnwagen festgestellt am Niedersondhofener See im Allgäu. Kennt es jemand? Zufällig? Ja, doch, Allgäu bekannt, super cool. Ist auch in Deutschland, hat den ganz großen Vorteil, unsere ganzen Traumskigebiete, also die, die wir mögen, die waren relativ in der Nähe, die waren ganz gut erreichbar. Und wir hatten so eine Vision für diesen Winter. Wir wollten ganz viel Skifahren gehen, wir wollten die alte Zeit mal wieder aufleben lassen und einfach ständig auf den Skiern sein. So, wir starteten in die Skisaison, wie einige Male davor auch schon, auf dem Gletscher. So an alle Umweltfreunde, denkt, was ihr wollt, wir haben das so gemacht. So, und wir waren zum ersten Mal im Pitztal zum Skifahren. Mega cool, Pitztal, der Vormittag, wir haben ihn genossen. Der Mittag, wir waren letzte Abfahrt, wir wollten dann runter zur Mittagspause machen. Und ich fahre so runter, Bianca fährt vor und sie steht so an der Kante. Steht an der Kante, Loser. So, also geile Move, Gas gegeben, an die Kante und Jump! So, und das sind die Momente, das switcht das Zeitempfinden im Leben. Also es geht über in die super Slow Motion. Ja. Scheibenhonig. Auf einen Schlag wurde mir bewusst, diese Kante war der Einstieg in den Steilhang. In der Luft sah ich, der Wind hat dafür gesorgt, dass es keinen einzigen Krümel Schnee mehr gab. Dieser Steilhang war komplett nur Eis. Und ich flog nicht gerade, sondern weil ich ja super cool schräg da reingesprungen bin. Kommt nicht gut. Mir war es in der Luft schon klar. Und ich komme auf und Kreuzband, Außenband, Meniskus, so ein richtig derbes Geräusch, ich werde es nie wieder vergessen. Wow. Und so der erste Gedanke, warum ich? Schon wieder. Okay, da gibt es auch Zusammenhänge, aber um die soll es jetzt nicht gehen. Hey, es war richtig, richtig, richtig übel. Es war die erste Ausfahrt dieses Winters. Und wir hatten uns doch so viel vorgenommen. Und in dem Moment des Geräusches war es mir klar, das war's mit dem Winter. Also Skifahren wird nicht mehr sein. Und jetzt denkst du vielleicht so, ja komm, hey, es ist doch nur ein Knie. Stimmt, es ist nur ein Knie. Und tatsächlich, in dem Moment, wo ich aufkomme und das Geräusch höre, merke ich, das war noch das Harmloseste. Mich hat es dann viermal überschlagen, diesen Steilhang runter, jedes Mal über den Kopf drüber. Und tatsächlich, es war zum allerersten Mal in meinem Leben, dass ich mit Rückenprotektor gefahren bin. Und ich weiß warum. Vielleicht ist es für dich jetzt nur ein Beispiel. Und vielleicht geht es für dich nicht um Knie. Vielleicht geht es für dich nicht um Sport. Vielleicht ist es für dich nur ein Beispiel, wo du jetzt etwas einfügst, was in deinem Leben mal passiert ist. Der Punkt ist, es gibt solche Situationen, auf die bist du ja nicht vorbereitet. Das ist nicht so, dass du da Wochen vorher schon weißt, hey, übrigens, das wird jetzt kommen, sondern das sind so Momente im Leben, wo von jetzt auf gleich irgendwie alles über den Haufen geschmissen wird, was du dir vorgenommen hast. Wo du im Bruchteil von Sekunden auf einmal kapierst, es wird anders kommen. Du weißt nicht wie, aber es wird anders und fühlt sich nicht so gut an. Das Schicksal schlägt zu. Und das Spannende ist, in diesen Momenten, wenn das Schicksal zuschlägt, es kann jetzt so ein Unfall sein, es kann eine Diagnose sein, das kann irgendwie ein blödes Gespräch am Arbeitsplatz, in der Beziehung, was auch immer, nimm, was dich persönlich betrifft. Das Krasse ist, in diesen Momenten gehen bei den allermeisten Menschen dieselben Fragen los. Das Erste, was wir uns fragen, ist, warum ich? Also wir beziehen dieses Schicksal, diesen Moment auf uns und bringen es nicht zusammen. Und deshalb fragen wir, ja, warum trifft das mich jetzt? Und das Zweite, Gott, warum lässt du das zu? Und wisst ihr, ich kann über die Sachen jetzt predigen und das werden wir die nächsten Wochen tun. Es wird viel um diese Themen Leid und Schicksal und so Momente gehen. Und ich kann das tun, weil es für mich keine Theorie ist. Ich habe so viele Momente in meinem Leben erlebt, die genau in dieses Muster reinpassen. Dieses Gott, warum lässt du das zu? Und was ich so super spannend finde, ist, es ist völlig unabhängig von unserem Glaubensstatus. Wir stellen uns dieselben Fragen. Es gehen dieselben Gedanken durch unsere Köpfe in diesen Leitmomenten. Und das Witzige, also irgendwie finde ich es witzig, in solchen Momenten fallen uns als allererstes die positiven Eigenschaften Gottes ein. Ich weiß nicht, ob du da jemals drüber nachgedacht hast, aber es gibt so unfassbar viele Menschen, die mir ihre Situation beschrieben haben und die klingen immer gleich. Der Gedanke ist nämlich, wenn du doch ein Liebender, ein Fürsorglicher, ein Treuer, ein Versorgender, ein Heilender Gott bist, warum greifst du dann nicht ein? Merkt ihr was? Hey, egal ob die Leute sagen, ich bin Christ, ich bin gläubig oder nicht, sie zählen diese ganzen positiven Eigenschaften Gottes auf. Nicht um ihren Glauben zu bezeugen, um ihn in Frage zu stellen, aber sie haben diese Attribute im Kopf. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum auch Menschen, die sagen, ich glaube nicht an diesen Gott, warum haben sie in dieser Fragestellung im Leid all diese positiven Eigenschaften Gottes? Und ich glaube zutiefst, das wirst du merken in den nächsten Predigten, ich glaube, Leid ist wie eine Presse. Wie eine Zitrone, die gepresst wird. Und wenn was gepresst wird, dann kommt 100% ehrlich raus, was drin ist. Schluss mit Verstellen, Schluss mit irgendwelchen Lügen, Schluss mit anderen gerecht werden oder so. Unter maximalem Druck kommt genau das raus, was drin ist und nichts anderes. Und ich glaube, und ohne dass ich das beweisen kann, ich glaube, in jedem Mensch, ausnahmslos in jedem Mensch, sitzt eine Sehnsucht nach einem Liebenden, nach einem Sorgenden, nach einem heilenden Gott. Und in diesen Leitmomenten, wo es so drückt, kommt das raus. Vielleicht nicht mit dem Bekenntnis, ich glaube daran, aber es ist diese Sehnsucht. Gott, danach sehne ich mich. Ich suche dich. Vielleicht hast du noch nicht mal Worte dafür. Jetzt sagen manche, ach Quatsch, Mike, du spinnst. Das sind doch nur Hilfeschreie. Das sind einfach Menschen in Not und die lassen einen Hilfeschrei los. Hey, und das mag sogar stimmen, dass das so ist. Aber ich stelle dir jetzt einfach nur eine Frage und denk selber drüber nach, nicht meine Antwort übernehmen. Wie viel Sinn ergibt es, wenn du zu 100% überzeugt bist, dass da niemand ist, nach Hilfe zu schreien? Macht das irgendeinen Sinn? Ganz tief in dir schreit etwas um Hilfe, weil es weiß, dass dort etwas ist, was auf deinen Hilferuf reagieren wird. Wir sind in der Sommerserie und ich predige über Leid. Bah! Meine Frau war gar nicht amused. Die hat im Urlaub jetzt ein paar Mal interveniert. Und gemeint, ah Mann, kann man das nicht anders machen? Sommerserie, da brauchst du was Leichtes, was Fröhliches, was Frisches, was Sommerliches. Natürlich bei dem Juli. Hey, bitte. Nein, Spaß, daran liegt's nicht. Ernsthaft? Vielleicht mag das Thema Leid für dich schwer und bedrückend sein. Aber ich bin von etwas zutiefst überzeugt und die letzten Wochen haben mich darin bestätigt und geprägt. Ich glaube, dass Gott etwas vorhat mit uns. Ich glaube, dass Gott etwas von dieser Schwere von uns wegnehmen möchte. Ich glaube, dass Leid was Schweres ist. Ich glaube, dass es drückt. Ich glaube, dass es presst. Und ich glaube, dass Gott etwas davon nehmen möchte. Ich glaube, dass Gott unser Leben in manchen Aspekten leichter machen möchte. Und ich möchte dafür beten, dass diese Zeit wirklich dem auch dient. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns beschäftigen dürfen überhaupt mit dieser Frage des Leids. Weil es uns so stark prägt, weil es uns so mitnimmt und weil es uns auch so belastet. Und Jesus, in deinem Wort, in der Bibel steht drinnen, nur wer dich kennt und sich dir hingibt, der wird wirklich frei sein. Und ich bete, dass diese nächsten Wochen, diese nächsten Sonntage dazu beitragen, dass wir etwas von dieser Schwere abgeben dürfen. Dass wir es an dein Kreuz hängen dürfen. Und erleben, wie du uns Leichtigkeit dafür schenkst. Und ich spreche das aus über dieser Serie, dass das geschehen wird in deinem Namen, Jesus. Amen. Ich möchte mit euch einsteigen in eine sehr, sehr krasse Lebensvorstellung, von der ich glaube, dass sie die allermeisten Menschen teilen. Und zwar ist das die Trilogie unserer Lebensvorstellung. Wir denken, das Leben ist dazu da, um möglichst alt zu werden. Ja, der Sinn des Lebens und Inhalt des Lebens und auch der Anspruch an Leben ist, möglichst alt zu sein. Dann läuft's normal. Zweiter Punkt, das Leben ist dazu da, möglichst gesund zu bleiben und Freude am Leben zu haben, bis wir alt sind. Und der dritte Punkt in dieser Trilogie ist, das Leben ist dazu da, dass meine Liebsten, bis ich alt und gesund und voll Freude bin, an meiner Seite sind. Diese drei Punkte, glaube ich, ist der Schwerpunkt unserer Lebensvorstellung. Und wann immer diese Trilogie gestört wird, schreien wir nach Gott. Wie kannst du es zulassen, dass ein Mensch zu früh stirbt? Mein Bruder ist jetzt mit 52 gestorben. Ist das zu früh? Auf jeden Fall, wenn du mich fragst. Ist das zu früh? Wer legt den Maßstab fest? Gott, wie kannst du es zulassen, dass ein Mensch nicht gesund bleibt bis ins hohe Alter? Wie kannst du es zulassen, dass Krebs dazwischen kommt? Wie kannst du es zulassen, dass Unfälle dazwischen kommen? Wie kannst du diesen Lauf der Trilogie durchbrechen? Wie kannst du zulassen, dass ich einen Mensch, den ich doch geliebt habe, verliere? Und wisst ihr, bei dieser ganzen Situation um meinen Bruder herum, wir hatten vor 3 Wochen noch am Samstag vor unserem Urlaub die Beerdigung, die Beisetzung, seine Asche, und es ist mir wieder so extrem hochgekommen. Ich habe meine Eltern gesehen, ich habe ihnen in die Augen geguckt, und das soll doch nicht sein. Dass Eltern ihre Kinder überleben, das passt nicht. Das ist nicht die Natur und das ist nicht in unserer Lebenstrilogie verankert. Das passt einfach nicht. Gott, warum? Warum greifst du nicht ein? Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe. Aber ich frage dich, und sorry, wenn ich provozierend bin, das ist meine Art und so werde ich auch weiter predigen. Ich provoziere dich darin. Wenn du fragst, Gott, warum greifst du nicht ein? Was erwartest du eigentlich? Was sollte er denn tun, wenn du sagst, warum greifst du nicht ein? Werd ehrlich zu dir selber. Was wir erwarten von Gott ist, dass er die Trilogie wiederherstellt. Sorg du dafür, dass meine Lebenserwartung nach diesem Dreifachmuster erfüllt wird. Alt werden, gesund bleiben, Freude haben und die Lieben um sich rum. Jetzt denkst du vielleicht, was soll daran schlecht sein? Gar nichts. Überhaupt nichts ist daran schlecht. Ganz im Gegenteil, wenn das dein Lebensziel, deine Erwartung, deine Wünsche ist, mega cool. Es wird dann zum Problem, wenn es deine Erwartung, dein Anspruch ans Leben wird. Dann wird es zum Problem, wenn du in deinem Herzen verankert hast, das ist mein Recht, dass das Leben so abläuft. Das habe ich verdient. Dann wird es langsam schwierig. Und wisst ihr, ganz ehrlich, sorry für den Spiegel, den ich dir und mir vorhalte. Ich glaube, dass die allermeisten von uns diese Trilogie zum Anspruch gemacht haben. Woran erkennst du das? Hab mal den Mut, dir deine eigenen Gebete anzuhören. Wenn's presst, kommt raus, was drin ist. Hör dir deine eigenen Gebete an. Um was betest du? Was sagt Jesus über diese Erwartungshaltung ans Leben? In Johannes 16, da steht Folgendes. Dies alles, und da bezieht sich Jesus vor allem auf das Kapitel 14 bis 16, ich komme da nachher nochmal drauf zurück, habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Und ich finde es mega cool, wenn ihr diesen Satz mal in der englischen Bibel nachlest, wie das im Englischen geschrieben steht. Ich finde es mega cool, denn dort heißt es, you will have trouble. You will have trouble. Wow. Hey, Jesus redet nicht von Problemchen. Jesus redet nicht von 14 Tagen verregneten Sommerurlaub. Der redet von Trouble, von echtem Trouble. You will have Trouble. Er kündigt uns das an. Es wird Situationen in deinem Leben geben, an denen du in den Grundfesten zweifelst. Wo du da sein wirst und sagen, Gott, wo bist du? Hey Gott, die schwierigsten Momente meines Lebens, ich sehe dich nicht. You will have trouble. Das ist es, was er uns ankündigt. Jesus stellt nicht die Frage, ob dich Leid trifft. Die stellt er gar nicht. Er sagt, die einzige Frage ist, wann trifft es dich und wie bist du darauf vorbereitet? Aha. Woher nehme ich das? Ich hader ganz gewaltig. Ich hader mit dem, wie wir, ich sage jetzt mal, deutschen Christen mit der Bibel umgehen. Ich hader damit, wie wir sie interpretieren. Ich hader damit, dass wir uns immer nur so Teilaspekte rauspicken und andere einfach, die da stehen, aber die lesen wir einfach gar nicht. Und ich möchte ein Beispiel zeigen. Wir legen die Bibel im Sinne dieser Lebenstrilogie aus. So, einer der häufigst zitierten Bibelverse ever. Also wenn du an einem christlichen Kühlschrank suchst, ist die Trefferwahrscheinlichkeit extrem hoch. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wer kennt den Satz? Traut euch ruhig. Einer der beliebtesten Bibelverse ever. Ist ja auch eine Mega-Zusage da drin. Ja, selbst wenn dir richtig Obergrütze passiert im Leben, es wird dir zum Guten dienen. Das ist so ein Motivations- und Aufbauen. Super. Ole, ole. Lass uns das wirklich lesen. Also ich meine jetzt wirklich lesen, was dort steht. Das allererste, was dort steht, ist eine Einschränkung. Denen, die Gott lieben. Ja, wir lieben alle Gott. Ja, irgendwie. Weißt du, dass Jesus eine sehr klare Definition hat von dem, was heißt, Gott zu lieben? Es ist sehr unbequem. Jesus sagt, Gott gehorchen. Das Leben, was er sagt, heißt, ihn zu lieben. Ja, aber da wird es uns zu kompliziert. Immerhin, wir finden Gott toll, wenn er sich um uns kümmert. Das Zweite, was dort steht, es gilt denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Verstehe mich nicht. Verstehen wir irgendwie alle nicht. Also Schwamm drüber gilt für alle. Aber wenn ich es nicht verstehe, dann tue ich es einfach mal beiseite. Grundsätzlich ist das ja eine super positive Aussage, an der halten wir uns fest. Beppen Sie an unseren Kühlschrank, wird schon gut kommen. Ist ja toll. Was für eine Erwartung weckt es in dir, dieser Bibelvers? In mir gibt es die Netflix-Erwartung. Also selbst wenn dir die größte Oberkacke im Leben passiert, in der nächsten Folge ist es gut. Gott wird das wenden. Er dreht das um. Das, was jetzt einfach Bullshit ist, nächste Folge, zack, du kannst ja vorspulen, geht's noch schneller, bisschen ablenken zwischendurch und dann ist es wieder gut. Überleg mal ganz kurz, warum hat Paulus diesen Vers geschrieben? Warum schreibt er, dass all das uns zum Guten dienen wird? Weil er ganz genau weiß, du und ich, wir werden in Lebenssituationen hineinkommen, wo wir das nicht glauben. Er weiß, du und ich, wir werden in Lebenssituationen sein, in denen wir Gottes Liebe zu uns in Frage stellen. Wo wir nicht glauben, dass uns das zum Besten dient. Wo wir nicht glauben, dass Gott für uns ist. Wo wir eben das nicht für wahr halten. Deshalb schreibt er es. Deshalb ist es eine Zusage. Er geht davon aus, dass du auch mit Jesus in solche Situationen reinkommst und die Zusage brauchst. Möchtest du noch ein zweites Beispiel? Oder hast du schon genug? Zweites Beispiel noch? Nick mal kurz. Okay, ich interpretiere euer jetzt nicht bewegen in... Vergessen wir's. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Hey, das schreibt Paulus, weil du in Situationen hineinkommen wirst, in denen du nicht glaubst, dass du sie bestehst. In denen du nicht glaubst, dass Gott dir das noch zutraut. In denen du 100% überzeugt bist, Gott, jetzt überforderst du mich. Warum kann ich das sagen? Nicht, weil es eine Theorie ist, sondern weil ich unfassbar viele Menschen kennengelernt habe, die ihren Glauben über Bord geworfen haben. Die gesagt haben, Gott hat mich überfordert. Hey, und ich selber stand in den letzten Monaten Millimeter davor. Millimeter davor. Ich weiß nicht, wie viele Nächte ich zu Gott geschrien habe und gesagt, Gott, du überforderst mich. Es ist nicht mehr in dem Bereich, den ich tragen kann. Letztes Beispiel. Gibt es ein ganz tolles Plakat, hängt bestimmt in manchen Wohnzimmern. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Dieser Satz steht nur in der Bibel, weil er uns vorbereitet. Hey, das Rohr wird geknickt. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern es wird so geknickt, dass du denkst, da ist nichts mehr mit Weiterwachsen. So mein Fazit, Jesus bereitet uns vor. Jesus sagt, das Leben hat einen tieferen Sinn als unsere Trilogie. Das Leben bietet mehr als alt werden, gesund bleiben, Spaß haben und deine Lieben um dich. Und wenn du jetzt nicht nur fromm bist, sondern ehrlich, dann wirst du gerade innerlich kotzen und denken, sag mal, Mike, ey, das wird doch schon völlig reichen. Aber ganz ehrlich, also alt werden, gesund bleiben, die Lieben um dich rum, möglicherweise noch einigermaßen volles Konto, warum sollte ich denn mehr vom Leben erwarten? Hey, das wäre doch schon super. Das würde man doch schon feiern ohne Ende. Warum sollte ich mehr? Hey, und jetzt kommen wir an einen ganz, ganz kritischen Punkt. Und den finden wir nicht so geil. Hier kommt der große Unterschied zwischen einem Fan von Jesus und einem Nachfolger von Jesus. Ich weiß nicht, ob du dir jemals überlegt hast, was wirklich der Unterschied ist. Ein Fan feiert das, was er sieht. Ein Fan feiert das, was er hört, das, was er erlebt, das, was für ihn Realität ist. Du siehst irgendwie eine geile Band auf der Bühne, du hörst ihre Musik, du siehst ihre Videos und du wirst Fan von dem, was sie tun. Ein Nachfolger ist in einer anderen Wirklichkeit unterwegs. Ich stehe total auf Düsenjets. Deshalb liebe ich Top Gun. Ich habe neulich eine Dokumentation über die Thunderbirds gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr Thunderbirds kennt. Das ist wirklich die Champions League unter den Kunstflugstaffeln. Und die Thunderbirds, das ist diese Staffel, die die engsten Formationen der Welt fliegt. Weil irgendein schlauer Physiker ausgerechnet hat, wie immer man das rechnen kann, weiß ich nicht. Der hat ausgerechnet, wenn man näher beieinander ist, ist es weniger gefährlich. Leute, also bei Überschallinformation, aber man kann das rechnen, hat ein Lehrer behauptet. So, der Punkt ist, wenn du dich damit mal beschäftigst, aus so einer Formation gibt es nur einen, der was sieht. Das ist der ganz vorne. Alle anderen orientieren sich ausschließlich am Flugzeug neben sich. Die sehen nichts, gar nichts. Die wissen nicht, wohin sie fliegen. Die sind nur konzentriert auf den Wingman. Und das kann natürlich auch fatal sein und ist auch schon passiert. Der Frontmann hat einen Fehler gemacht und 5 sind gerade mit ihm in den Boden gestürzt. Das ist der Unterschied von Fan und Nachfolger. Als Nachfolger siehst du nicht, wo es hingeht. Als Nachfolger verstehst du nicht, was er da für Kommandos gibt. Spielt doch keine Rolle. Du beobachtest nur den Flügel und folgst. Das ist der Unterschied von einem Nachfolger von Jesus. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesen Bibelstellen. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Wenn ich das wirklich glaube, wenn ich wirklich ein Wingman bin, dann muss ich das nochmal lesen. Dies alles, was dies? Kapitel 14 bis 16. Und ich habe euch jetzt nur die Überschriften von Kapitel 14 bis 16. Nur die Überschriften, mehr nicht. Was steht dort? Ohne Jesus kommt niemand zu Gott. Vom Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, der in uns wohnt, der Weinstock und die Reben. Ihr könnt nichts tun, wenn ihr nicht mit dem Weinstock verbunden seid. Womit Jünger rechnen müssen. Jesus lässt seine Jünger nicht allein. Eure Freude wird vollkommen sein. Hey, das sind nur die Überschriften. Ich habe wirklich eine Bitte, es ist Sommer, ihr habt Zeit, jeden Abend, ich weiß es. Schaut eine Folge Netflix weniger, lest Kapitel 14 bis 16. Dies alles habe ich euch gesagt. Hey, wenn du nicht weißt, wo anfangen mit Bibel lesen, fang da an, Johannes 14, fang dort an. Lies es, studiere es, atme es ein, atme es aus, mach es dir zu eigen. Warum hat er es gesagt? Damit du Frieden bekommst. Wow. Glaube ich wirklich, was Jesus sagt? Ich werde keinen Frieden kriegen, weil ich alt werde. Ich werde keinen Frieden kriegen, weil ich gesund bleibe. Ich werde noch nichtmals Frieden kriegen, weil meine Liebsten um mich rum bleiben. Jesus hat gesagt, studier diese Kapitel. Und wenn du das wirklich durch hast, wirst du Frieden bekommen. Frieden trotz Leid. Frieden trotz Krankheit. Frieden auch im Sterben. Hey Leute, wirklich, ich höre das so oft, boah, das würde ich mir wünschen. Dass ich auf dem Sterbebett auch noch am Glauben festhalte und im Frieden sterben kann. Hör auf mit wünsch dir was. Das ist kein Zufall. Das wird nicht einfach passieren, sondern das ist das Ergebnis von dem Frieden, den Jesus dir schenkt. Jesus sagt, in der Welt werdet ihr Trouble haben. Aber sei ermutigt. Wow, was heißt denn das? Bleib beim Gegenteil. Nicht ermutigt sein heißt, ich gebe auf. Nicht ermutigt sein heißt, ich werf's über Bord. Nicht ermutigt sein heißt, oh du ja, klingt gut, aber bei mir, weiß nicht. Halt durch, bleib dran. Hey, ich stand vor dieser Beerdigung meines Bruders und wusste nicht, wie mache ich das? Wie gehe ich da durch? Bleib dran und ich werde dir Frieden geben. Und ihr braucht nicht mich fragen, redet mit den Leuten, die dabei waren. Es war eine sehr, sehr besondere Trauerfeier. Jetzt wozu das alles? Ich werde jetzt ein Bild bringen, das ist ein bisschen kitschig. Und Sinnbilder haken immer etwas, das weiß ich, deshalb... Häng dich nicht dran auf, sondern lass es mal auf dich wirken. Warum sollte ich das alles machen und in Kauf nehmen? So ein anstrengendes Leben mit Jesus. Stell dir bitte mal kurz einen Embryo im Bauch der Mutter vor. Ich mach's dir einfach. Spaß. Hast du das Bild, ein Embryo im Bauch der Mutter? Geh mal ins Zwiegespräch mit so einem Embryo. Hey Embryo! Du hast Augen. Wozu? Wozu? Was gibt's da zu gucken? Glaub mir, von außen sieht's besser aus. Hey, du hast eine Nase. Wozu? Das willst du nicht riechen. Du hast eine Lunge. Wozu? Wozu, bitteschön, hat ein Embryo eine Lunge? Hier, Nabelschnur. Wozu hast du Fingernägel? Habt ihr euch jemals gefragt, wozu ein Embryo Fingernägel hat? Ich weiß nicht, ihr merkt, mein Urlaub war komisch. Hey, all diese Dinge könntest du den Embryo fragen und der Embryo wird sagen, pff, nur anstrengend. Ich weiß nicht, warum ich mir eine Nase wachsen lassen muss. Das Problem ist, die Distanz fehlt dem Embryo. Jesus hing am Kreuz von Golgatha. Er trug das größte Leid ever. Und seine Mutter und seine Jünger hatten keine Distanz dazu. Sie standen vor diesem Kreuz und das Kreuz war nur Leid. Es war nur sinnlos. Es war Leid durch und durch. Und heute mit 2000 Jahren Abstand sehen wir wozu. Heute stehen wir da und denken, Jesus, die haben dich gefragt, ob du nicht vom Kreuz absteigen willst. Wow, wehe, der hätte es getan. Und wisst ihr, ich glaube, dass es genau so mit uns sein wird. So in dieser Vorstellung greift Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Hey, es entsteht etwas. Wir sind in einer embryonalen Phase. Es entsteht in deinem Leben etwas, das mal Bedeutung haben wird. Und ich ende diese Predigt mit einem persönlichen Beispiel. Ich habe unglaublich bescheuerte Situationen hinter mir in den letzten Jahren, in denen ich Geduld gelernt habe. Hey, und in jeder einzelnen dieser Situationen habe ich wirklich gedacht, Gott, warum? Gott, warum greifst du nicht ein? Gott, warum machst du nicht einfach Klimaanlagen? Warum? Wo bist du? Und in diesen Situationen, da habe ich gefragt, warum greifst du nicht ein? Aber wisst ihr was? Genau. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Die Ewigkeit, und ich weiß, dass es jedes Hirn in diesem Raum übersteigt. Aber wenn Ewigkeit Ewigkeit ist, wisst ihr, was ich dann brauche? Geduld. Und Gott entwickelt in mir Embryo-Geduld, weil die Ewigkeit mein Zuhause ist. Hey, und ich glaube daran, dass jedes Einzelne, was Gott entwickelt in diesem Leben, eine Bedeutung haben wird in meinem Zuhause. Ich bin kein Fan von Jesus. Ich sag's dir ganz ehrlich, er führt mich in Situationen hinein, da klatsche ich nicht Applaus. Da bin ich nicht begeistert von dem, was er da auf der Bühne abzieht. Aber ich möchte ein Wingman sein, der einfach mitgeht, blind im Vertrauen, sagen, hey, das wird eine Bedeutung haben. Es wird der Moment kommen, an dem wir feiern. Und mein allerletzter Punkt, versuch dich mal zu erinnern, wird schwerfallen. Kannst du dich noch erinnern, wie anstrengend das war im Bauch deiner Mama? Weißt du noch, wie anstrengend es war, eine Lunge auszubilden? Nee, so wird es uns auch gehen. In der Ewigkeit werden wir nicht drüber nachdenken, wie anstrengend es war, uns zu entwickeln. Wir werden es einfach nur feiern. Hey, ich lade dich ein, aufzustehen. Lass uns am Ende dieser Predigt aufstehen. Und wisst ihr, Leid kann so unglaublich vieles in uns verursachen. Ich glaube, das Gesündeste, was wir tun können, ist nicht erklären, sondern Jesus unser Herz hinhalten. Einfach zu sagen, Jesus, hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mach damit, was du denkst. Tu damit, was immer du meinst, was richtig ist. Und ich vertraue dir. Jesus, hier ist mein Herz und ich gebe es dir. Und es wummert mit diesen vielen Verletzungen und es schlägt mit diesen vielen Gedanken über Leid, über Momente, die ich in Frage stelle, die für mich nicht zu verstehen sind. Und ich gebe sie dir jetzt. Jesus, du hast gesagt, es gibt eine Sache, die ist größer als unsere Trilogie, die ja ähnlich werden. Dazu leben wir. Und dazu leben manche wenige Tage und manche 100 Jahre. Ich möchte dir die Ehre geben. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.